NDR Kultur. Das Gespräch.
Heute mit Verena Gontsch. In den sozialen Medien sieht man junge Frauen in Blumenkleidern, beim Brotbacken und mit Bekenntnissen, die es zuletzt in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts gab. Da heißt es, ich backe einen Apfelkuchen für meinen Mann, der kommt gleich nach Hause und soll es schön haben. Diese Influencerinnen bezeichnen sich als Tradwives, übersetzt traditionelle Frauen, und wie viele dieser Trends kommt auch dieser aus den USA. Die Berliner Journalistin und Autorin Hanna Lühmann ist heute Gast bei Das Gespräch von NDR Kultur. Sie hat aus dem Trend einen Roman gemacht, die Geschichte einer Radikalisierung. Der Roman heißt Heimat. Herzlich willkommen, Hanna Lühmann.
Ja, ich freue mich, dass ich hier bin.
Hanna Lühmann, Sie haben sich schon vor dem Roman intensiv mit dem Thema Tradwives beschäftigt. Was war der Auslöser?
Ich würde vermuten, meine eigene Mutterschaft. Tatsächlich war das so, dass ich den Roman angefangen habe, vor 2 Jahren zu schreiben. Und zwar auch ungefähr die Zeit, in der in Deutschland die ersten Tradwife-Accounts aufgeploppt sind. Also ich habe das so mitbekommen ab Juni 23. Und da waren so 2 deutschsprachige Tradwife-Accounts. Und ich habe mich einfach selber dabei ertappt, dass ich das wirklich mir von morgens bis abends die ganze Zeit angucke, so, ne? Also dieses Kochen, das Putzen, die Werte, die Dekonstruktion von Feminismus, die da auch stattfinden. Und war dermaßen hooked, könnte man sagen, dass ich dann schon nach relativ kurzer Zeit irgendwie so das Gefühl hatte, ja, krass, nee, eigentlich ist das ein Buch, da ist so viel drin.
War das denn eine Faszination, dass da so merkwürdige Dinge passieren, oder war es auch eine Hilfe als Mutter, Hausarbeit und so weiter zu bewerkstelligen?
Genau, also es ist schon eher so, dass es da, und das ist vielleicht ja auch das Fatale an dem Trend ein Stück weit, also dass da schon viele Sachen auf eine Art und Weise auch hilfreich sind. Es ist interessant, dass Sie gerade sagen Hilfe. Also es werden ja von diesen Frauen, die das sowohl im amerikanischen als jetzt eben auch vermehrt im deutschsprachigen Raum vertreten, durchaus praktische Anweisungen gegeben. Wie geht man mit Situationen um? Wie putzt man? Also so jetzt hochbanal klingende Sachen wie putzen nach dem Rotationsprinzip, jeden Tag einen Raum putzen. Das habe ich im Buch auch verarbeitet. Die einem aber so jetzt auf dieser profanen Ebene vielleicht eine Orientierung geben können, gerade eben insgesamt hat man ja so sehr diese Überflutung durch Ernährungstipps, durch Haushaltstipps, durch Erziehungstipps, wenn man als erziehendes Elternteil da einmal sich in diese Algorithmen reinbegeben hat. Und da haben manche Tradwife-Accounts tatsächlich so eine angenehme Klarheit, so auf dieser Ebene, wo man auf einmal so das Gefühl hat, ach Mensch, das ist doch irgendwie jetzt so hier so ganz praktisch und ganz lebensnah, und nimmt gleichzeitig halt die Dinge irgendwie so ernst, mit denen man sich auch die ganze Zeit herumschlagen muss. Und man darf aber natürlich auch nicht das sozusagen Toxische daran vergessen, weil Instagram natürlich, das klingt immer so banal, aber ich glaube, es ist wichtig, also immer inszeniert ist, und zwar nicht nur in dem Sinne, dass das jetzt irgendwie alles so hergerichtet wird und dass die Sachen irgendwie polierter und hochglanzmäßiger wirken, als sie im realen Leben sind, sondern diese polarisierende und vereinfachende Logik von Social Media beginnt ja schon eigentlich wirklich fast mit jedem Bild, das man da reinstellt. Und fast jede Lebensäußerung auf Social Media führt dazu, dass man sich krass vergleicht. Und ich glaube, dass man halt bei diesem Tradwife-Thema als Mutter oder auch gerade vielleicht als Mutter, die sich so mit den Widersprüchlichkeiten der Vereinbarkeit von Beruf und Familie herumschlägt, einfach sehr schnell in so einen Sog geraten kann, dass man, also dass so dieses archaische Urbild von Mutterschaft verfängt und dass man sich einfach die ganze Zeit damit vergleicht und irgendwie so das Gefühl hat, ja, okay, irgendwie funktioniert das bei mir jetzt alles in manchen Bereichen vielleicht auch nicht so gut, und da ist irgendwie ein Weg, wie es funktionieren kann oder wie es richtig ist. So.
Ja, und wie Sie auch gesagt haben, es ist ja offenbar sehr entlastend, weil da gibt es ja keine Debatte, macht der Mann auch genauso viel oder macht er gleich viel, was ist mit der Mental Load und so weiter, sondern klar ist, die Frau macht das, sie sieht dabei auch noch prächtig aus, kriegt offenbar alle ihre Rollen ja auch unter einen Hut. Das ist ja auch erstmal ein Versprechen, ne?
Genau, das ist ein Versprechen, das ist eine Entlastung, das ist eine Vereinfachung, und ich glaube, genau, also es ist bei mir dann ja auch jetzt sozusagen auf der literarischen Ebene, ich habe ja schon versucht, das so ein bisschen als Gesellschaftsanalyse zu schreiben, also weil so mein Gefühl ist, also das trifft jetzt sozusagen für die Ursache meiner eigenen Faszination vielleicht weniger zu, aber dass es insgesamt in vielen Paaren, auch in der feministischen Bewegung selbst, so eine große Stagnation gibt sozusagen, also dass man eigentlich des Verhandelns müde ist, ne? Dass man sozusagen vielleicht irgendwie das Gefühl hat, okay, über die ganzen letzten ungefähr 10 Jahre wurden halt so Begriffe wie Care-Arbeit, Mental Load, Me-Time hoch und runter verhandelt. Und ich glaube, gerade viele junge Mütter haben das Gefühl, dass es da eigentlich so eine Wissensmüdigkeit schon fast sozusagen geben müsste. Und gleichzeitig ist es aber irgendwie nicht gelungen, und ich habe darauf auch keine Antwort, die Männer wirklich in größerem Maßstab mitzunehmen oder dafür zu gewinnen. Und ich glaube, dadurch ist da so eine große Leerstelle entstanden, weil eigentlich auf der einen Seite geglaubt wird, man hätte doch irgendwie schon alles gesagt und man hat da vielleicht als Frau oder als Mutter dann auch schnell so eine gewisse Selbstgerechtigkeit sozusagen, dass man halt so glaubt, naja gut, man wüsste eigentlich, wie es laufen müsste, und auf der anderen Seite ist das aber nicht da. Und so dieses nicht mehr miteinander sprechen können sozusagen der Geschlechter, habe ich halt versucht, anhand von Jana und Noah so deutlich werden zu lassen. Also genau, das sind ja meine beiden
Protagonisten. Das ist die Hauptperson im Roman, ne? Nur noch jetzt mal für den Hintergrund. Jana erwartet ihr drittes Kind und zieht mit ihrem Partner aufs Dorf in ein eigenes Haus. Und die hat ja für sich die Erfahrung gemacht, dass genau das eben nicht klappt, ne? Beruf und Muttersein zu verbinden, und hat das als sehr überfordernd erlebt. Und deswegen springt sie ja auch auf dieses Tradwives-Thema ja auch so an.
Ja, genau. Und das ist, hat natürlich irgendwie eine überspitzte Darstellung von etwas, was meinem Empfinden nach so in der Gesellschaft brodelt. Also ich stelle natürlich auch eine sehr in sich noch privilegierte Situation da. Jana arbeitet ja in einem Kreativberuf, in einer Agentur, hat aber irgendwie das Gefühl, da jetzt auch nicht weitergekommen zu sein. Sie hat das Gefühl, fallen gelassen worden zu sein von ihrer Chefin, die eigentlich immer sich so geriert hat, als würde sie sie quasi auch aus feministischen Gründen unterstützen. Und ja, sie hat einfach eine Sinnkrise sozusagen. Also das Sinnversprechen von Arbeit hat sich für sie nicht erfüllt. Und gleichzeitig findet sie aber zu Beginn der Handlung noch nicht diesen Sinn dann wiederum auf der anderen Seite, also eben in Familie und Haushalt. Und an der Stelle kommt dann Caroline ins Spiel, meine Treadwife-Figur, die eben alle diese Sehnsüchte bedient, die eben das Gefühl vermittelt, dass es einfach eine Entscheidung ist, zu sagen, gut, okay, ich lasse dann für diese wichtige Zeit der Kindererziehung zumindest einfach mal die Erwerbsarbeit komplett beiseite. Ich bin für meine Familie da, ich bastle, koche, putze den ganzen Tag mit meinen Kindern. Ich empfinde das als erfüllend und eben als nicht widersprüchlich. Und auf den Zug versucht Jana dann halt aufzuspringen.
Ja, bis Caroline dann am AfD-Stand gegen Asylbewerber hetzt. Also das schreckt Jana ja offenbar auch nicht so sehr. Aber an welchem Punkt, also dieses Hausfrauendasein wird ja auf Instagram und TikTok inszeniert wie ein Vintage-Märchen, an welchem Punkt wird da die Grenze von Lifestyle überschritten und wir sind mittendrin in rechten Ideologiebildern?
Also ich glaube, das Tradwife-Movement, also die Tradwife-Bewegung kommt ja aus den USA, genau wie Sie ja auch am Anfang schon gesagt haben, und hat so in den letzten 10 Jahren einfach eine krasse Radikalisierung erreicht, die auch oft gar nicht so thematisiert wird, wenn über dieses Phänomen geschrieben wird, weil es dann eben oft so um diese Vintage-Ästhetik geht und sozusagen, aber so diese 50er-Jahre-Accounts, die es ja auch viel gibt, waren für mich gar nicht so sehr das Interessante, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass es mittlerweile um mehr geht. Also es gibt auf der einen Seite so diese faszinierenden Videos von eben zum Beispiel Nara Smith, das ist ja so eine ganz bekannte Tradwife, die aber auch Mormonin ist, und die zählt einfach den ganzen Tag so die Sachen auf, die sie da verarbeitet sozusagen in ihren Instagram-Videos. Also die steht halt wirklich in Hochglanzklamotten, in schicksten Kleidern da vor ihrem Schneidebrett und verarbeitet dann irgendwelchen Rohkakao mit irgendwelchen anderen hochwertigen Zutaten zu köstlichen Backwaren, die sie dann ihrer Familie darstellt. So, das ist so diese hohe Form der Künstlichkeit, aber meinem Empfinden nach hat sich darunter so eine zweite Schicht sozusagen von Tradwife-Akteurinnen gebildet, die durchaus auch sehr klug sind und die eigentlich fast schon, muss man sagen, aktiv Ideologie betreiben. Also die halt ihren Antifeminismus auch ständig in, also sprachlich dann wirklich auch eigentlich so sehr gut dargestellten Posts verhandeln und die halt quasi so tun, als würden sie so ein bisschen jetzt so die beruhigende und irgendwie auch realistischere Gegenseite zu so einem überdrehten Working-Mom-Diskurs der letzten Jahre darstellen. So, und das finde ich, glaube ich, gefährlich, wenn es eben vor allem dann mit politischen Inhalten verknüpft ist, weil, also ich denke da jetzt so an eine, der ich hier im deutschsprachigen Raum folge, also so deren Sog ich mich eben auch nicht entziehen kann. Und da kommt es dann aber immer mal so komisch vor, dass dann da wirklich so zum Beispiel irgendwie ein Account verknüpft ist. Wenn du dann raufgehst, dann siehst du halt, das ist einfach eine Reichsbürgerin mit auch einer recht großen Reichweite. oder so, ja. Oder halt auch oft hat es dann eben so evangelikale Untertöne, was man jetzt natürlich auch überhaupt nicht pauschal verurteilen kann. Das kann ja jeder so evangelikal oder mormonisch sein, wie er oder sie möchte. Aber ich glaube, dass das für das breite Publikum dieser Bewegung, dass es langsam doch auch gibt, ne? Man denkt ja immer, das ist nur so ein Social-Media-Phänomen, aber am Ende sind das ja dann doch sehr viele ganz in Anführungsstrichen so normale Frauen, die sich das einfach so reinziehen und die so darüber nachdenken, ach ja, stimmt, da ist vielleicht was dran, vielleicht sollte ich mal so ein bisschen nachgiebiger mit meinem Mann sein, vielleicht sollte ich mal mehr gucken, dass es dem auch gut geht, vielleicht ist das jetzt auch erstmal nicht so wichtig mit der Erwerbsarbeit und huch, auf einmal wird alles besser, so, das ist ja so die Suggestion dabei. Genau, und es ist aber oft halt mit wirklich schon sehr stark einfach sendungsbewussten Weltbildern verknüpft, sei es konservativ, sei es dann wirklich völkisch rechts, was auch in manchen Fällen der Fall ist, oder sei es eben oft auch so diese, ja dann doch irgendwie extreme religiöse Ausrichtung, die es da gibt.
Ja, und Jana, also die Hauptperson aus ihrem Buch, die ja eigentlich aus so einem, sage ich mal, linksbürgerlichen Milieu kommt, der Mann oder Partner ist Lehrer und kämpft ja gegen die AfD, rutscht ja in Lichtgeschwindigkeit auch in diese Ideologie rein, obwohl Caroline, die Influencerin, ja einen sehr suspekten Ehemann hat, nicht? Wo sich immer so ein bisschen das Thema häusliche Gewalt, wir wollen jetzt auch nicht das ganze Buch verraten, andeutet.
Ja, und von dem ist Jana ja auch fasziniert. Also das ist ja vielleicht eine dunkle Faszination, wenn man das so sagen kann, die Clemens auf sie ausübt und wollte irgendwie auch so ein bisschen das Dilemma des modernen Mannes daran verhandeln. Also sowohl Clemens, der Mann von Caroline, als auch Noah, der Mann von Jana, sind ein Stück weit, also nicht Karikaturen, aber sind schon sehr stark typisiert. So, also ich wollte anhand von Noah so ein bisschen das Dilemma des modernen progressiven Mannes vorführen, der eigentlich vielleicht sozusagen glaubt, auf der Höhe des Diskurses zu sein und der glaubt, das Richtige zu tun. Und ja, in dessen Beziehung ist dann aber eben doch so oft so dieses Auseinanderklaffen gibt sozusagen zwischen halt der Erfahrungswelt der Frau und der Erfahrungswelt des Mannes. Und
sie hat ja das Gefühl, dass er sich gar nicht beteiligt oder nicht genug, ne,
ja,
an der
genau.
Familienarbeit.
Ja, ja, ja.
Und ist
genau.
da auch sehr enttäuscht.
Er lässt sie ja auch total hängen. Also er, keine Ahnung, steht auf, ohne also sich irgendwie zu involvieren, bleibt Ewigkeiten auf der Arbeit, obwohl sein Job ja eigentlich auch nicht anspruchsvoller ist als ihrer. So. Im Endeffekt sind beide Männerfiguren ja auch irgendwie schwache Figuren auf eine Art und Weise. Und das fand ich eben an dieser Tradwife-Szene, wenn man das so ein bisschen online beobachtet, auch total interessant. Weil ich glaube, man kommt nicht drum herum, diese Ausprägung dann doch irgendwie als eine seltsame und irgendwie mutierte, aber letztlich eben Form des Feminismus zu begreifen. So, also diese Tradwife-Selbstermächtigung.
Das sind ja erfolgreiche Frauen, nicht? Ich meine, die machen
absolut
ordentlich Kohle mit ihrem Influencer-Dasein, ne?
Genau, und dieses Herstellen dieser Inhalte, also selbst wenn das jetzt nicht hochkommerzialisiert ist, das frisst ja auch Zeit, ne? Also es gibt da einen Grundwiderspruch sozusagen, weil einfach jede Selbstrepräsentation auf Social Media immer auch schon, also ab irgendeinem Punkt professionell einfach anstrengend ist und zeitfressend ist. Und genau, wenn man halt eben auch so das Gefühl hat, da ist irgendwie eine Spannung drin. Und man hat dann oft auch das Gefühl, dass jetzt so bei diesen ganz bekannten Tradwives, ich denke jetzt so an Hannah Nearman, die in den USA halt so diese Ballerina Farm zum Beispiel betreibt. Das ist so eine Art Bauernhof mit ganz viel, also Produkten, die da auch verkauft werden und man kann ihr eben beim Schafe melken zuschauen, beim Trainieren, beim Kochen auch, also spielt da eine riesengroße Rolle. Und wenn man das nur so von außen betrachtet, dann hat man so bei diesen Accounts wirklich oft das Gefühl, dass der Mann da irgendwie auch eher so eine Art Appendix ist sozusagen. Also halt auch so eine pervertierte Version des Instagram-Boyfriends, den es ja schon immer gibt, weil Social Media in vielen Bereichen ja auch was ist, was sehr weiblich funktioniert, also nach einer sehr weiblichen Logik. Und dann hat halt sozusagen der Patriarch da irgendwie den Cowboy-Hut auf, aber am Ende, was macht der eigentlich?
Jetzt sind ja bei den Deutschen, kommen wir mal zu den deutschen Influencerinnen, da hört man immer wieder das Argument, meine Mutter selbst hat so wahnsinnig viel gearbeitet und das wollte ich nicht und ich wollte mich nicht so zerfleischen in diesem Working Mom. Jetzt ist es so, wir hatten ja sehr lange zumindest in Westdeutschland die klassische Hausfrau. Also bis zu den 80er Jahren eigentlich ist es ja erst die Boomer-Generation der Frauen, die jetzt sehr viel gearbeitet hat. Sehen Sie das auch so ein bisschen als ein Kritik oder eine Rebellion gegen den Feminismus der Frauen, die jetzt so in den 60ern sind?
Wahrscheinlich ist das so. Ich glaube es schon, ja. Ich habe jetzt auch nochmal darüber nachgedacht. Ich glaube, so dieser Vorwurf an die Müttergeneration, sie hätte zu viel gearbeitet, das ist auch tatsächlich was ich viel höre jetzt auch in so meinem normalen bekannten Kreis. Also wo ich jetzt so das Gefühl habe, das ist jetzt nicht nur so diese Überformung, die einem auf Social Media begegnet, sondern das ist schon irgendwas, was so real empfunden wird. Und es ist halt viel schwerer geworden, wie wir alle wissen, überhaupt zu rebellieren oder überhaupt sozusagen Formen des Protests zu finden. Und da ist halt dieser Backlash popkulturell attraktiv, weil er halt das ist, was gerade schockiert. Und das sieht man bei allen rechten Bewegungen, dass die auf eine sehr, sehr kluge Art und Weise sich dieser popkulturellen Logiken bedienen. Es gibt da so den Spruch, normal ist das neue Punk, ne? Also man hat dann schon auch so das Gefühl, indem man sich halt irgendwie so für dieses Traditionelle entscheidet, vorgibt sich dafür zu entscheiden, dass man da irgendwie was Radikales tut.
Und ja, da bringt man die Elterngeneration mit auf die Zinne, ne? Ja, weil das genau. ist die Spießigkeit ihrer Eltern und die wollten sie ja gerade nicht mehr.
Genau, und für manche ja sogar dann vielleicht auch noch so, dass das Mutterbild ihrer Nazi-Eltern oder Großeltern so ganz im Hintergrund. Also in Deutschland hat das ja auch immer nochmal...
Auf jeden Fall.
Die deutsche Mutter hat natürlich einfach nochmal einen viel weiteren Kranz sozusagen, als das vielleicht in anderen Ländern der Fall ist. Und da ist einfach Zündstoff drin, auf jeden Fall. Und das funktioniert.
Aber wie gefährlich, sage ich mal in Anführungsstrichen, ist diese Bewegung? Also wie sehr ist sie geknüpft an in Deutschland zum Beispiel die AfD oder diese Werte? Oder ist es eine legitime Auseinandersetzung mit der Rolle der Mutter, dass, was ja in Deutschland immer noch nicht funktioniert, dass jede das leben kann, wie sie möchte. Und wenn sie eben Hausfrau sein möchte, ist sie Hausfrau. Und wenn sie berufstätig ist, ist sie berufstätig. Und wenn sie eine Mischform will, das ist auch in Ordnung. Also es gibt ja schnell immer ganz klare Dogmen und Vorgaben, wie jetzt eine Mutter zu sein hat.
Absolut, genau. Also und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, das zu entzerren, weil es halt wirklich einfach so ist, dass da aktuell manche dieser klügeren Tradwife-Accounts also so eine Art blinden Fleck bespielen. Also auch einen blinden Fleck, dem es der feministischen Bewegung andererseits nicht so richtig gelungen ist zu bespielen, seltsamerweise. Also die werfen ja Fragen auf, die wirklich berechtigt sind. Also so diese Selbstverständlichkeit, also ich rede jetzt auch immer von irgendwie so weißen, gebildeten Akademikerblasen wahrscheinlich am Ende, aber die stellen ja irgendwie doch auch was dar, was dann gesellschaftlich auch relevant ist. Also diese Selbstverständlichkeit, eben Kinder zum Beispiel mit 12 Monaten in die Kita zu geben und die häufigen Versuche, es scheitert dann ja auch oft, aber von eben beiden Ehepartnern gleichzeitig zu arbeiten und so. Also das sind ja schon irgendwie Sachen, wo man sagen kann, hey, ja, warum sollte es nicht eine progressive Gesellschaftspolitik geben oder so eine Art Shift des Mindset der Frauen und Männer ermutigt sozusagen, das zu hinterfragen, ob man in den ersten 3-4 Lebensjahren der Kinder so viel arbeiten muss oder ob es nicht doch irgendwie hilfreich ist, wenn da jemand zu Hause ist. Also es verweist halt einfach auf diese ganzen Sachen, die in modernen Familien defizitär sind, die nicht funktionieren. Und
Sie haben ja auch von einer gewissen Ermüdung gesprochen, ne? Das immer wieder auszuhandeln, weil das ja eigentlich noch zusätzliche Arbeit ist.
Ja genau, die halt auch total privatisiert wird, weil man halt so das Gefühl hat, dass von staatlicher Seite, also es ist natürlich auch immer leichter nach dem Staat zu rufen, aber dass sozusagen halt von staatlicher, von gesellschaftlicher Seite nicht so richtig ein Diskurs bereitsteht, der einen auffängt. So. Also dass jetzt nicht so das Bestreben da ist, okay, gut, die Geburtenraten gehen runter, wir machen es vielleicht besser für Familien. Wir geben uns einfach riesengroße Mühe, dass das irgendwie besser ist und wir versuchen, das mal visionär zu denken. Und da sind, also genau, weil das ja auch Ihre Frage war, in diesem Umfeld glaube ich schon, dass die AfD da recht aktiv ist, sozusagen. Also ich kann das nicht belegen. Es gibt auch Investigativrecherchen dazu, die sich natürlich so mit diesen ganzen rechten Influencerinnen-Netzwerken beschäftigen. Und also ich bin wirklich fast überzeugt, dass es bei einigen Influencerinnen der Fall so ist, dass da gezielt Narrative auch aufgebaut werden, die halt so aus diesem Bereich der rechten Metapolitik kommen, ne? Also so diesem Versuch einfach, den gesamtgesellschaftlichen Diskurs umzuformen und so das, was eigentlich gesagt werden kann. Ich glaube schon, dass es da eine große Aktivität gibt. Das heißt aber nicht, dass das auf jede einzelne Tradwife zutrifft oder dass nicht viele von den Positionen, die da geäußert werden, auch ihre Rechtfertigung haben. Und es ist natürlich sowieso gerechtfertigt, konservativ zu sein. Und das ist ja eben auch so dieser Choice-Feminismus, den die Tradwives bespielen, dass sie halt einfach sagen, hä, warum darf ich nicht Hausfrau sein? Und das ist ja, das ist richtig. Also ja. Haben die einfach recht, das würde ich schon sagen.
Ja, Ihr Buch Heimat ist auf jeden Fall sehr spannend und sehr beklemmend, weil Sie gerade weil Sie die Hauptperson und ihre Sehnsüchte ja auch so realistisch beschreiben. Der Titel Heimat, der hat ja zwei Seiten, ne? Diese rechte Konnotation, dieser deutsche Heimatbegriff, der ist ja eh wahnsinnig aufgeladen. Und dieses Hygge-Wohlfühl-Element. Mhm. Was wollten Sie mit dem Titel?
Das war eine Idee dann meines Verlags, die ich wirklich umarmt habe. Ich habe es erst Zuhause genannt, weil ich eigentlich so auf diesen Aspekt des Zuhause-Seins abzielen wollte. Also dieses natürlich jetzt auch durch Corona entstandene Gefühl, also dass die Schnittflächen mit öffentlichen Strukturen, mit der realen Welt, mit Arbeitgebern immer weniger werden und dass das ein Einfallstor für Radikalisierung sein kann und eben jetzt nicht nur für männliche Radikalisierung im Sinne von, ich ziehe mir da die ganze Zeit irgendwie, ich weiß nicht, irgendwelche salafistischen oder neonazistischen Inhalte rein und gehe dann irgendwie raus und mache irgendwie einen Anschlag oder sowas, sondern halt einfach nur so diese sanfte Umgestaltung sozusagen, dadurch, dass man einfach die ganze Zeit eben auf Instagram jetzt da in meinem Fall diese Propaganda sich reinzieht, ohne überhaupt zu merken, dass das Propaganda ist. Und genau, also ich wollte auf diese Erfahrung des Zuhause-Seins abzielen und dann genau hat meine Verlagsleiterin gesagt, ja, Moment mal, Heimat. Und ich war so, ja, auf jeden Fall, es ist Heimat, weil es eben ja um all diese Dinge geht. Also weil einfach dieser Heimatbegriff so stark verknüpft ist mit dem, was die AfD und was andere rechte Strömungen da wie gerade versuchen so aufzubauen. Und ich glaube, dass eben diese beiden Kehrseiten, also das Unheimliche und das Heimelige, ja, das Buch irgendwie auch ausmachen, so, weil da ja auch was wiederkommt, was ganz lange weg war und jetzt kommt es einmal zurück als so eine Art, ja, pervertierter Wiedergänger und wir wissen nicht, was wir damit machen wollen. Also es gibt so dieses Karl Schmidt-Zitat, der Feind ist unsere eigene Frage als Gestalt. Irgendwie muss ich daran denken, so, ne? Also je nachdem, wie man das auslegt, so, also, aber das halt so dieses andere, so etwas Seltsames ist, das uns auf einmal gegenübersteht. So diese Treadwife-Behauptung, wir wissen einfach gar nicht, was wir damit anfangen können. Und das geht uns ja gerade in vielen Bereichen, so wo halt so diese drastischen rechten Positionen auf einmal überall sind und man ist irgendwie so hilflos.
Und gleichzeitig ist die Heimat ja auch etwas, woran man sich vielleicht auch festhält, ne? Weil das Außen gerade so verstörend und auch krisenhaft ist. Ne? Die ja. Soziologie spricht ja schon von einer Retraditionalisierung. Das kann man Absolut. Ja interpretieren, wie man will. Aber dass das Zuhause, und ich glaube, das ist auch was typisch Deutsches, die eigenen vier Wände und das ja. Eigentum und das Unangreifbare auch des Zuhauses, dass das dermaßen an Bedeutung gewonnen hat und was, glaube ich, für die ältere Generation so verstörend ist, dass junge Leute das jetzt so toll finden, ne? Weil die Boomer-Generation eher eine Generation ist, die raus wollte aus dem Zuhause und nicht rein.
Ja.
Ne?
Ja, genau, absolut. Also ich glaube auch, also genau, in Deutschland ist es natürlich auch immer so diese Überhöhung der Familie im Vergleich zum Staat, ne? Also das spielt ja auch in allen diesen Bewegungen mit. Also so ein massives Misstrauen gegenüber dem Systemischen, gegenüber eben der Fremdbetreuung. Das bespreche ich ja auch, also davon handelt mein Buch ja auch viel, so das Misstrauen gegenüber der Kita, gegenüber dem Gesundheitswesen so und das Gefühl, dass man eben genau zu Hause so seine eigene kleine Festung aufbaut, eben in Gestalt der Kernfamilie. Und genau, dass diese jüngeren Generationen nicht mehr so sehr ins Weite streben, das ist mit Sicherheit so. Also ich stehe zum Beispiel auch wiederum fassungslos vor dem, was die Gen Z dann teilweise so macht, weil sich das da, glaube ich, auch nochmal weiter radikalisiert oder irgendwie anders entwickelt hat.
Ist ja auch noch von Rebellion gegen die Arbeitsmethoden der früheren Zeit, ne? Also man.
Ja, genau, absolut. Und ich erzähle ja auch von der Wohnungsnot der Millennials. Also es gibt ja gar nicht diese Möglichkeit, ein Zuhause sozusagen sich aufzubauen. Viele Leute sitzen da halt einfach auf ihren paar Quadratmetern in der Stadt und haben einfach überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, sich da sowas aufzubauen. Und genau darauf reagieren Jana und Noah ja auch, indem sie dann halt eben da rausziehen, so außerhalb des Speckgürtels und dort dann eben in diese Fänge geraten, in die sie geraten.
Ja, weil diese Sehnsucht, das Dorf, ne, erfüllt sich dann doch nicht so, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Ja, vielen Dank, Hanna Lühmann, dass Sie heute unser Gast waren. Das Buch Heimat ist bei Hansa erschienen. Es gibt ja auch ein wunderbares Hörbuch.
Genau, beim Argon Verlag.
Genau. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg für das Buch.
Ganz schönen Dank.
Das war NDR Kultur, das Gespräch. Heute war Hanna Lühmann zu Gast. Mein Name ist Verena Gonsch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
NDR Kultur.